4 Tage lang eines der wichtigsten Open Source Ereignisse der Welt und du kannst nicht dabei sein.
Ihr schafft es nicht nach Berlin? Kein Problem, Radio Tux sendet für euch live vom Linux-Tag 2010. Jede Menge Interviews, Vorträge und natürlich viel, viel freie Musik.
Und die Aufzeichnungen gibt es selbstverständlich als Podcast.
9. bis 12. Juni, Radio Tux live vom Linux-Tag auf dem Messegelände Berlin.
Alle Infos wie immer auf radiotux.de.
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. On Tour. Am Mikrofon für euch Uli Glehmann. Hallo.
So, jetzt bei mir Thomas Nau. Er ist Leiter der Abteilung Infrastruktur am Kommunikations- und Informationszentrum der Ulmer Universität. Und dort, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du verantwortlich für den Betrieb mehrerer campusweiter Netze sowie dem Betrieb zentraler Ressourcen wie Mail- und File-Server. Hast natürlich auch mit Solaris-Systemen zu tun und hältst hier beim Frühjahrs Fachgespräch der GUG einen Vortrag, einen Workshop zum Thema D-Trace. Vielleicht vorab für die von unseren Hörern, die mit Solaris jetzt nicht so bewandert sind, was ist D-Trace, wozu braucht man das?
Ja, D-Trace ist so eine Art, ich möchte eigentlich fast sagen, Schweizer Armeemesser, wenn es darum geht, dem System Informationen zu entlocken. Und zwar viele Tools, die jetzt in Solaris existieren oder auch in Linux, geben dir einfach nur so die Sicht so ein bisschen von oben, wie aus dem Flugzeug. Man sieht zwar, wo was grün oder braun oder ähnliches ist, aber du kannst nicht erkennen, was das für Pflanzen sind. Und mit D-Trace kannst du also wirklich sowohl in den Prozessen als auch im Kernel unheimlich detaillierte Informationen sammeln.
Das heißt, D-Trace ist so eine Art, ja, sagen wir mal, Mikroskop für ins System reinzuschauen, wenn man so will.
Wenn man so will, ja. Zum Beispiel ein Problem, das ganz oft auftritt, ist, jemand sagt, ja, die Platten sind immer beschäftigt. Aber du kannst letztendlich nie sagen, wer für den Platten-IO verantwortlich ist. Du siehst nur, es fließen so und so viel Megabyte in der Sekunde. Aber du kannst eigentlich ganz schwierig nur den Prozess festmachen, der dafür verantwortlich ist. Mit D-Trace sind es 3-4 Zeilen und du hast die Information.
Mhm, mh. Dieses D-Trace, wie funktioniert das eigentlich? Wie muss ich das vorstellen? Ist das ein Skript? Ist das eine Software? Oder wie könnte man sich das vorstellen?
Das ist eigentlich zweiteilig. Du hast im Kernel natürlich die ganze Unterstützung. Das ist klar, das muss Solaris mitbringen. Das kannst du selber nicht schreiben. Mhm. Und das sind die sogenannten Provider. Und da gibt es eben welche jetzt zum Beispiel für I.O. oder auch für Netzwerkdinge, für Systeminformationen. Und die sorgen dafür, dass du schon voraufbereitete Daten kriegst. Und hast auf der anderen Seite die Möglichkeit, das selber zu programmieren. Da gibt es eine Programmiersprache, die heißt D. Die lehnt sich relativ stark an C an. Ein paar Dinge fehlen. Du hast zum Beispiel keine Vorschleifen, weil es einfach zu gefährlich ist, das im Kernel zu machen. Und da kannst du deine eigenen Skripte schreiben.
Jetzt ist der Bereich Analyse und Monitoring Tools ist ja nichts generell Neues. Worin unterscheidet sich jetzt D-Trace zum Beispiel von Tools, die man so unter Linux kennt, zum Beispiel S-Trace?
Gut, das S-Trace-Pendant gibt es ja in Solaris auch, das heißt TRAS. Mhm. Das beschränkt sich eigentlich darauf, dass du die System Calls, also die Systemaufrufe, analysieren kannst, welche Parameter werden übergeben und so weiter. Ein Problem dabei ist, dass zum Beispiel sowohl TRAS als auch S-Trace den Prozess dazu anhalten müssen. Das heißt, wenn du einen Fehler suchst, der jetzt eigentlich timingkritisch ist und du hältst den Prozess jedes Mal dazu an, dann verfälschst du natürlich deine Messung. Und der Vorteil von D-Trace ist, dass du eigentlich auf Ereignisse quasi warten kannst. Du kannst im Kernel sagen, wart auf ein bestimmtes Ereignis und dann mach eine bestimmte Aktion. Und in der Zwischenzeit sind im Solaris-Kernel so um die 80.000 Probes verteilt, plus Module, plus Bibliotheken und so weiter. Also der Hauptunterschied ist einfach, dass es dynamisch ist und dass es in aller Regel keinen Einfluss auf die Performance hat und dann eben sowohl die ganzen Prozesse als auch den ganzen Kernelbereich abdeckt. TRAS oder S-Trace ist ja eigentlich nur die Schnittstelle vom Prozess in Kernel.
Das heißt, ich kann Analyse machen im laufenden Betrieb, ja, ohne dass das System irgendwelche Einbußen verzeichnet.
Gut, es wird Einbußen verzeichnen, abhängig davon, was du natürlich monitorst, das ist klar. Mhm. Aber diese üblichen Fragestellungen, die man sonst nie beantworten konnte, die sind von der Performance her, machen die überhaupt nichts aus.
Andere Frage, Bedienbarkeit. Du hast eben angesprochen, neue Programmiersprache, Skript gesteuert. Gibt es da auch irgendeine GUI, irgendeine Administrationsoberfläche oder muss ich das alles auf der Shell machen?
Das musst du letztendlich alles auf der Shell machen. Es gibt ein Tool, das nennt sich Chime, aber es deckt nur einen ganz, ganz kleinen Teil ab, eigentlich nur für die Visualisierung der Ausgaben. Aber die eigentliche ist eigentlich im Monitoring oder die Analyse, kommt schon am Kommandozeile nicht vorbei.
Mhm. Kommen wir mal zum Thema der Core-File bzw. der Crash-Dump-Analyse. Kann ich das mit D-Trace alleine machen oder muss ich dazu dann doch wieder auf bekannte Tools wie MDB oder KMDB zurückgreifen?
Kannst du mit D-Trace gar nicht machen.
Kann ich gar nicht
also machen. D-Trace ist wirklich nur live.
Mhm. Mhm. Letzte und abschließende Frage. D-Trace ist ja noch relativ neu. Was gibt es so an Neuerungen in der Zukunft? Was ist da vorgesehen in der Entwicklung? Was wird da kommen?
Also ich denke, das Einzige, was wirklich kommen wird, man sieht es schon im Vergleich zwischen Solaris und also zwischen Solaris 10 und Open Solaris, ist, dass zusätzliche Provider dazukommen. Es gibt zum Beispiel in Open Solaris einen, der sich um TCP kümmert. Das heißt, da kriegst du einfach schon aufbereitete Daten zum TCP-Protokoll, sei es jetzt die Zahl der übertragenen Bytes oder Fehler oder ähnliches. Also da wird sich sicher was tun, wobei langsam fällt es schwer, sich noch Neuerungen vorzustellen.
Das heißt, wir sind also schon in einem ziemlich ausgereiften Bereich, wo nicht mehr viel Neues zu erwarten ist.
Ich denke, vom Kernel her wird sich das sicher nicht mehr so viel tun. Was man in der Zwischenzeit aber auch häufig sieht, ist, dass Leute die D-Trace in ihre Anwendungen mit einbauen. Also es gibt es von Sun zum Beispiel für Postgres, für MySQL, das gibt es auch für einen Apache-Webserver. Das sind natürlich auch spannende Dinge, wenn du dieses Monitoring dann auf ein paar kritische Anwendungen ausdehnen kannst. Mit den gleichen Tools.
Mit den gleichen Tools. Okay, Thomas, dann schönen Dank fürs Interview.
Ja, danke dir.
Ruhig auf den Zug, komm gut nach Hause
dank
und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, danke.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. So, jetzt zum Thema Network Forensics. Einer für mich in der interessantesten Vorträge hier auf dem Frühjahrsfachgespräch. Und bei mir ist jetzt Thorsten Dahm von Google Irland, der sich sowohl im Bereich der Carrier-Netze als auch der großen Enterprise-Netze seit vielen Jahren auskennt. Er ist schwerpunktmäßig tätig im Bereich der Netzwerksicherheit und im Bereich IPv6, wobei sein Aufgabenbereich hier von Design bis zu Änderungen am produktiven Netzwerk bis zum Audit reichen. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten, spätestens seit Serien wie Navy CIS und CIS Miami wissen wir in Deutschland mit dem Begriff Forensik ein bisschen was anzufangen. Aber ihr beschäftigt euch ja nicht mit Leichen, sondern bei euch geht es um Netzwerke. Was kann sich der nicht so bewanderte Hörer unter Netzwerkforensik vorstellen? Was ist das?
Nun, im Prinzip ist es genau das gleiche wie Navy CIS, nur dass meine Leichen nicht direkt vor mir auf dem Boden liegen. Die Methoden und der Ansatz ist allerdings ziemlich ähnlich. Es ist irgendetwas passiert, ein Angriff auf mein Netzwerk, ein Verbrechen, was auch immer. Und ich möchte einfach herausfinden, was passiert ist, wie es passiert ist und im besten Fall natürlich auch noch, wie schlimm es war und wie ich es in Zukunft vermeiden kann.
Das heißt, ihr schraubt ja jetzt dazu nicht in irgendwelchen Reihenräumen die Server auseinander, sondern ihr macht es ja mit diversen Tools. Wie läuft denn so eine Analyse eines solchen Network Captures beispielsweise ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Forensik besteht aus sehr vielen verschiedenen Teilen. Es gibt natürlich Leute, die wirklich Festplatten, Speicherbilder und so weiter untersuchen. Netzwerkforensik konzentriert sich dabei auf den Netzwerkverkehr. Sprich, wir gucken uns wirklich die IP-Pakete an, die durch das Netzwerk fließen. Wir gucken uns an, welche Systeme miteinander kommunizieren, warum sie das tun, auf welche Art und Weise sie das tun und versuchen so halt herauszufinden, welche Daten durch das Netzwerk fließen und auf welchen Wegen die Pakete in unser Netz reinkommen und rausgehen, was wir vielleicht unterbinden wollen oder was halt nicht gewünscht ist.
Jetzt hast du vorhin in deinem Vortrag schon angesprochen, Netzwerkforensik beschäftigt sich weniger mit, sage ich mal, trivialen Angriffen diverser Script-Kiddies, die den Nmap anwerfen und einfach mal schauen, was denn passiert. Auf der anderen Seite werden die Angriffs Szenarien immer komplexer, immer raffinierter. Wir haben gehört, sehr, sehr viele Angriffe gehen über verschlüsselte Verbindungen, beispielsweise HTTPS, um sogenannte IDS-Systeme, also Einbrucherkennungssoftware, zu umgehen. Frage ist jetzt einfach die, es wird ja im Moment auch sehr, sehr viel in Firewall-Technologien, in IDS-Systeme investiert, aber wenn wir jetzt feststellen, dass die Angriffe quasi Protokolle verwenden, die diese Techniken in Anführungszeichen aushebeln, inwieweit ist dann überhaupt dieser Aufwand, den man da treibt, noch berechtigt? Sollte man dann vielleicht direkt anfangen mit der Forensik?
Nun, der Aufwand ist schon berechtigt. Man sollte einfach erstmal im Klaren sein, was man tut, was man tun will. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass die Möglichkeit besteht, Daten aus dem eigenen Netz per HTTPS abzuziehen statt über HTTP und somit mein Intrusion Detection das Ganze vielleicht nicht direkt erkennen kann, dann muss ich andere Tools nehmen, wie zum Beispiel NetFlow. Und dann muss ich mir einfach angucken, ob einer meiner User-Desktops gigabyteweise Daten über HTTPS ins Internet schaufelt und muss halt auf diesem Wege erkennen, dass dieser Rechner von einem Mitarbeiter vielleicht infiziert ist und muss dann mit meiner Forensik auf der Festplatte beginnen, statt vielleicht im TCP dann.
Jetzt ist es ja oftmals so, wenn ein Einbruch erkannt worden ist, möchte man natürlich vor allen Dingen von Seiten des Managements so schnell wie möglich das System wieder am Laufen haben. Connectivity als Stichwort. Wie verträgt sich eigentlich dieses klassische Incident Response mit der Netzwerkforensik? Beißt sich das nicht irgendwo?
Ja und nein. Es ist natürlich kein Problem, das System so schnell wie möglich wieder am Laufen zu halten. Und das sollte auch das Ziel jedes Netzwerkers sein, nicht Ziel des Managements. Denn man will ja sein Netzwerk abhaben und man will, dass alles funktioniert. Aber Forensik kann parallel laufen. Normalerweise sind nicht alle Webserver, die eine Firma besitzt, gleichzeitig betroffen. Es ist vielleicht nur ein Server betroffen. Somit muss ich nur einen Webserver mir wirklich angucken, untersuchen, während die anderen immer noch meine Homepage ausliefern können. Und ich kann natürlich auch die Daten, Speicherbilder, Festplatten, aber auch TCP-Dump-Auszüge speichern und dann offline in Ruhe untersuchen und auswerten, ohne dass dafür das komplette Netzwerk abgeschaltet sein muss. Und gerade bei der Forensik will man eigentlich auch das Netzwerk am Laufen halten, um den laufenden Angriff zu beobachten und um vielleicht auch neue Erkenntnisse zu gewinnen und um auch den Angreifer zurückverfolgen zu können. Insofern ist dieses, ich schalte einfach alles ab, installiere alles neu und das muss so schnell wie möglich wieder ins Netzwerk, vielleicht sogar etwas kontraproduktiv.
Stichwort den Angreifer zurückverfolgen. Letztlich wollen wir ihn mit der Forensik ja auch irgendwo greifbar bekommen und möglichst auch vor Gericht dazu beitragen, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und dann steht und fällt ja die ganze Analyse mit der Qualität der Daten. Stichwort Datenintegrität. Wie ist die bei der Forensik gewährleistet? Was sollte man da beachten? Was kann verwendet werden? Und was wird bei Gericht deiner Erfahrung nach anerkannt? Und was wird eher verworfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eine Frage, die man vielleicht eher einem Anwalt stellen sollte, statt einem Netzwerktechniker. Ich bin kein Anwalt, insofern kann ich diese Frage nicht 100% beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, dass Integrität natürlich das Wichtigste ist bei einer forensischen Untersuchung. Sprich, ich sollte alle meine Daten, die ich habe, ob das nun IP-Pakete sind, Syslog-Auszüge oder was auch immer, kryptografisch signieren, vielleicht sogar verschlüsseln und auch auf Read-Only-Medien speichern, damit sie nicht mehr verändert werden können. Und das hilft schon bei der Gerichtsverwertbarkeit, wenn man halt wirklich lückenlos nachweisen kann, wie diese Daten entstanden sind, dass diese Daten beim Anschauen und beim Auswerten nicht verändert worden sind und dass diese Daten natürlich auch die echten Daten sind und keine Daten, die vielleicht von den internen Mitarbeitern manipuliert wurden, um vielleicht Verdachtsfälle von sich selbst abzulenken, um vielleicht auch eigene Fehler zu kaschieren, was natürlich durchaus vorkommen kann. Es gibt Leute, die verfolgen den Ansatz, das Ganze durch externe Leute machen zu lassen. Erstens mal, weil externe Security Consultants meistens viel mehr Know-how haben, da die diese forensischen Untersuchungen Tag für Tag machen. Und natürlich auch, um ein Stück Unabhängigkeit zu gewinnen und diese Leute dann halt auch die Untersuchung durchführen zu lassen und diese dann auch als Sachverständige vor Gericht zu präsentieren.
Du hast vorhin in deinem Vortrag mehrfach angesprochen, man sollte sich möglichst die besten Leute sichern und die anstellen und die ihren Job machen lassen. Was muss deiner Erfahrung nach jemand mitbringen? Wie sollte so jemand gestrickt sein, der im Bereich Netzwerkforensik arbeiten möchte?
Er sollte Sherlock Holmes, Tatort und Navy CS und diese Dinge mögen, denn das ist eigentlich Forensik, was man so macht. Was er mitbringen muss, ist einfach ein sehr, sehr gutes Verständnis für Netzwerke. Jemand muss wirklich TCP in- und auswendig kennen, UDP kennen, IP kennen. Er sollte auch die eingesetzten Applikationen, Webserver und so weiter, sehr gut kennen, um wirklich auch Logfiles oder auch IP-Files oder TCP-Dumps auswerten zu können und um auch Unregelmäßigkeiten im Traffic wirklich erkennen zu können. Im Prinzip sind das also Aufgaben, die man eher einem seiner erfahrenen Leute gibt. Jemand, der vielleicht seit vielen Jahren in der Firma ist, der Senior-Netzwerker ist und der halt auch bewiesen hat, dass er sich sehr gut mit der Technik und der Kommunikation auskennt. Denn es braucht sehr viel Wissen und Erfahrung, um wirklich so eine Untersuchung durchführen zu können und diese auch erfolgreich durchführen zu können.
Jetzt hast du vorhin angesprochen, unter Umständen kann diese Forensik ja eine ziemlich aufwendige Sache werden. Reden wir mal über Zahlen. Einmal über die Zahlen nach deinen Erfahrungen. Wie hoch glaubst du oder schätzt du den Schaden durch Angriffe auf Netzwerke ein? Und natürlich auch ganz interessant mal zu wissen, in welcher Größenordnung bewegen sich die Kosten für so eine forensische Analyse?
Für den Teil 1 kann ich nicht wirklich irgendeine Zahl sagen. Ich denke, es wäre auch unseriös zu sagen, das kostet 1 Million pro Jahr oder 1 Milliarde pro Jahr. Die Kosten sind halt auch sehr unterschiedlich. Wir haben eben darüber geredet, Script-Kiddie-Angriffe und dass man die eigentlich gar nicht mehr wirklich beachten muss, weil man sehr einfache Gegenmaßnahmen ergreifen kann, um die aus dem Netzwerk draußen zu halten. Aber es gibt immer noch Firmen, die dies nicht machen. Und natürlich sind das auch Schäden, die existieren. Und dann gibt es auch Angriffe durch, wie sagt man, wirklich Geheimdienste, durch Mafia, durch andere wirklich organisierte Angreifer. Und da gibt es auch sehr viele Firmen, gerade auch, sage ich mal, im Militärumfeld, die das Ganze auch nicht wirklich publik machen wollen. Die amerikanische Rüstungsindustrie zum Beispiel möchte nicht zugeben, ob sie vielleicht irgendwelche Angriffe von Konkurrenten aus dem In- oder Ausland hatte auf ihre Netze. Insofern kann man da, glaube ich, auch gar nicht wirklich seriös eine Nummer sagen für den Schaden. Zum zweiten Teil der Frage, was kostet das? Im Prinzip ist das auch etwas, das man nicht wirklich in Euros ausdrücken kann. Denn ich stelle ja nicht irgendwelche Leute ein, die den ganzen Tag nur Däumchen drehen und darauf warten, dass irgendjemand in mein Netzwerk einbricht. Das sind nun mal wirklich Leute, die sich mit Netzwerkdesign beschäftigen, die vielleicht auch an Routing-Protokollen rumschrauben, die vielleicht eine Routing-Policy schreiben und, die also in der Firma ganz normal mitarbeiten, die allerdings auch wirklich vom Wissen, vom Know-how gut genug sind, um dann auch irgendwelche Untersuchungen durchführen zu können, intern, wenn nötig. Oder man muss wirklich sich darauf konzentrieren, diese externen Security-Firmen, die diese Dienstleistung anbieten, welchen Umsatz machen die pro Jahr? Und welchen Umsatz machen die wirklich mit diesen Untersuchungen? Und welchen Teil des Umsatzes machen die mit Beratungsleistungen, Penetration-Tests und diesen Dingen?
Mhm. Letzte Frage. Wenn ich höre Angriffe von Geheimdiensten, organisierter Kriminalität etc., habe ich denn da als Opfer überhaupt eine realistische Chance, mich gegen so etwas zu wehren? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Angriff eines ausländischen Geheimdienstes beispielsweise natürlich mit einem immensen Aufwand an Material und natürlich auch an Manpower erfolgt, kann ich mich dagegen rückwirkend überhaupt in irgendeiner Form wehren?
Man hat immer eine Chance und man kann. Natürlich ist es so, dass diese Leute vielleicht auch sehr, sehr gut sind. Und da hilft es wirklich nur, selbst Techniker zu haben oder Techniker einzukaufen, die besser sind als die Angreifer, die vielleicht den einen kleinen Fehler, den die Angreifer hoffentlich machen, finden können. Aber ansonsten, es bleiben halt wirklich nur die Möglichkeiten, sein Netzwerk so gut wie möglich abzusichern, zu überwachen, auch regelmäßig ein Audit durchzuführen und im Falle des Falles wirklich auch Angriffe zu untersuchen. Aber eine hundertprozentige Garantie, dass man den Angreifer immer findet und dass man ihn dann auch wirklich drankriegen kann, gibt es natürlich nicht. Aber eine hundertprozentige Aufklärungsquote hat auch die Polizei nicht, wenn es um Mord geht. Und Ähnliches gilt halt auch für die Forensik in Netzwerken.
Mal noch runtergebrochen auf den normalen Anwender. Wir haben ja heute die Situation, dass wir aufgrund der DSL-Versorgung sehr, sehr viele auch private Rechner mit entsprechenden Daten 24/7 im Netz hängen haben. Welche Möglichkeiten würdest du einem, sage ich mal, kleineren Unternehmen oder einem privaten Netzwerkbetreiber anhand geben wollen, mal zu sehen, was in seinem Netz eigentlich los ist? Lohnen sich für den forensische Methoden?
Ja, natürlich, denn forensische Methoden kann auch einfach sein, dass ich einmal pro Woche auf meinen Eventlog von Windows zum Beispiel raufgucke und einfach mal sehe, hat sich irgendein Benutzer eingeloggt, der nicht meinen Namen trägt und ähnliche Dinge. Also grundsätzliche Sachen kann man durchaus auch mit sehr wenigem oder ohne finanziellen Aufwand durchführen. Es kostet halt nur etwas Zeit und man sollte sich halt auch ein paar Gedanken machen. Was möchte ich wirklich auch tun? Will ich wirklich das Syslog von meinem DSL-Router oder meinem kleinen Router von einer kleinen Firma wirklich mir angucken? Oder möchte ich, dass einer meiner Mitarbeiter da ein Auge drauf hält? Ich kann natürlich auch so Sachen wie MRTG, Kakti oder Netflow für zu Hause aufsetzen und dann ab und zu halt auch mal da drauf gucken. Und das hilft vielleicht sogar etwas mehr, als grundlos alle 3 Wochen sein eigenes Passwort zu ändern. Aber man muss dann auch schon wirklich den Willen dazu mitbringen und man muss vielleicht auch schon ein klein wenig Verständnis dafür mitbringen. Denn das Eventlog von Windows anzugucken, ohne zu verstehen, was da steht, wird auch nicht wirklich helfen.
Gut, dann danke ich dir erstmal für das Interview. Wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem FFG und wir sehen uns bald mal wieder.
Bis dann. Tschüss. Als nächstes tauchen wir nun ein in die Welt der Supercomputer, der sogenannten Cluster. Ich unterhielt mich mit Daniel Kobras von der Science und Computing über das parallele Cluster-Filesystem Lastre.
So, fliegender Wechsel hier bei mir. Jetzt tauchen wir ein in die Welt der Hochleistungscomputer. Und dazu habe ich mir einen Experten hier beim Frühjahrsfachgespräch eingeladen, Daniel Kobras von der Tübinger Science and Computing. Er arbeitet dort als Systems Engineer und beschäftigt sich unter anderem an skalierbaren Speicherlösungen für Kunden aus der Automobilindustrie. Er hat hier einen Vortrag gehalten zu Lastre, einem parallelen Filesystem für Hochleistungscomputer. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurz für unsere Hörer: paralleles Filesystem, was ist das, wie kann man sich das vorstellen?
Grob gesagt ist es ein Dateisystem, auf das sich nicht bloß auf einem Server befindet, sondern die Daten, die liegen auf ganz vielen Servern eben parallel. Und die Filesystem-Clients, die greifen auch tatsächlich parallel zu, wenn sie Daten beschaffen wollen, auf verschiedene Storage-Server gleichzeitig. Und ja, also so addiert sich dann die Bandbreite von verschiedenen Servern. Es addiert sich die Storage-Kapazität der einzelnen Server und so ist es möglich, ja, Dateisysteme zu bauen, die ein einzelner Storage-Server alleine gar nicht mehr bedienen könnte, zumindest nicht mit akzeptabler Performance.
Mhm. Jetzt ist Lastre ja nur eines von verschiedenen parallelen Dateisystemen. Welche speziellen Vorzüge bietet Lastre im Vergleich zu, sagen wir mal, anderen Systemen, zum Beispiel im Hinblick auf Multiprotokoll?
Lastre ist ein sogenanntes objektbasiertes, paralleles Dateisystem. Es gibt andere Systeme, die arbeiten auf Dateibasis oder mit einzelnen Dateisystembäumen. Andere arbeiten blockbasiert. Also generell der Begriff Cluster-Dateisystem oder paralleles Dateisystem, die Terminologie in diesem Bereich, die ist ein bisschen unklar. Es gibt viele Cluster-Dateisysteme wie beispielsweise GFS oder OCFS2, die sehr bekannt sind, weil sie schon seit langem im Standard-Linux-Kernel integriert sind, die nach einem anderen Schema arbeiten. Die sind nur dazu da, dass sehr viele Clients gleichzeitig auf ein gemeinsames Blockgerät, beispielsweise in einem SAN, zugreifen können. Und das Dateisystem, das übernimmt da primär die Rolle dessen, der den einzelnen Clients auf die Finger klopft, dass sie sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen und sich gegenseitig die Daten korrumpieren. Sorgt also für die Integrität des Dateisystems auf dem gemeinsamen Blockgerät, egal wie viele Clients da gleichzeitig drauf schreiben. Und dann gibt es diese parallelen Dateisysteme wie Lastre oder wie beispielsweise das in jüngster Zeit populär gewordene Ceph, das jetzt ganz aktuell in den Linux-Kernel Einzug gehalten hat und deswegen auch durch die Medien ein bisschen gegeistert ist. Die arbeiten nach einem anderen Schema. Da gibt es eine ganze Reihe von Servern, die parallel arbeiten, die aber selber nicht beispielsweise über einen SAN den kompletten Datenbestand des Dateisystems sehen, sondern immer nur einzelne Bruchstücke des gesamten Dateisystems. In einem objektbasierten Dateisystem wie Lastre oder auch Ceph sind das eben sogenannte Objekte, also Teile von großen Dateien, die auf dem lokalen Server liegen. Andere Dateisysteme wie beispielsweise GPFS, die arbeiten auf Blockbasis, verteilen auf die einzelnen Storage-Server einzelne Dateisystemblöcke, die direkt ans darunterliegende Storage-Device, ans Blockgerät weitergereicht werden.
Mhm. Wenn wir reden über Block-Devices, dann kommen wir im Cluster-Bereich natürlich auch auf Technologien zu sprechen, wie beispielsweise InfiniBand. Wie sieht es da aus von der Unterstützung von InfiniBand OFET von Lastre? Welche Version wird da aktuell unterstützt? Wie weit ist diese Entwicklung da vorgeschritten?
Aktuell ist meines Wissens die OFET-Version 1.4.1, die von Lastre unterstützt wird. Man muss allerdings unterscheiden, es gibt eigentlich zwei verschiedene Stellen, an denen ein Lastre-System InfiniBand verwenden kann. Einer der großen Vorzüge von Lastre ist es ja, dass es nicht einfach nur zwischen Client und Server über TCP/IP kommunizieren kann, also über normale IP-Verbindungen, sondern es kann auch tatsächlich nativ InfiniBand-Verbindungen nutzen. Also nicht einfach nur IP over InfiniBand, sondern auch tatsächlich auf dem Verbs-Layer InfiniBand-RDMA-Verbindungen nutzen kann, mit einem eigenen Lastre-spezifischen Protokoll. Und dafür ist auch tatsächlich im Lastre-Protokoll-Stack selber Unterstützung für OFET nötig. Da ist die aktuelle Version 1.4.1. Dann der zweite Punkt ist, die Storage-Server selber brauchen ja irgendwie Zugriff auf ihre Blockgeräte, auf ganz plump gesagt ihre Festplatten. Die können entweder lokal im Server stecken oder können an einem externen SCSI-RAID hängen oder sie sind in einer SAN-artigen Struktur ausgelagert. Und auch da an der Stelle gibt es die Möglichkeit, auf die Loons im SAN nicht wie klassischerweise über Fiber-Channel zuzugreifen, sondern da gibt es auch die Möglichkeit, da gibt es die Möglichkeit, InfiniBand zu nutzen als Alternative zu Fiber-Channel. Mhm. Ja, und an der Stelle, gut, da wird die Version des Overhead-Stacks unterstützt, die das eingesetzte Betriebssystem gerade unterstützt.
Jetzt habe ich gelesen, Lastre legt ja im Vergleich zu den anderen genannten Dateisystemen den Schwerpunkt auf die Performance. Weniger jetzt auf Redundanz oder Stabilität im weitesten Sinne. In erster Linie geht es einfach darum, eine möglichst hohe Schreib-Lese-Performance zu erreichen. So nach deiner Erfahrung, wo liegt da Lastre im Vergleich zu den anderen genannten, wie zum Beispiel OCFS oder GPFS?
Bei diesem Typ von Dateisystemen ist es ein bisschen schwer zu sagen, denn ja, also zumindest theoretisch kann ich eigentlich jeden beliebigen Durchsatz erreichen, wenn ich nur genügend viele Server parallel schalte. Also zumindest in der Theorie ist es so, wenn ich einen Server habe, der hat eine InfiniBand-Anbindung nach draußen mit 40 Gigabit pro Sekunde oder in der Praxis dann natürlich entsprechend weniger, also Durchsatzraten vielleicht von 3 Gigabyte pro Sekunde sind dann tatsächlich in der Praxis möglich und nehme dann den zweiten dazu, dann habe ich plötzlich eine Storage Performance in meinem Dateisystem von 6 Gigabyte pro Sekunde. Und die Erfahrung zeigt, je nach Lastfall, mit dem ich auf das Lastdateisystem zugreife, erreiche ich auch tatsächlich so eine Skalierung. Prinzipiell ist das auch mit anderen Dateisystemen möglich. Das ist wirklich sehr stark abhängig, in welcher Art und Weise ich auf das Dateisystem zugreife. Habe ich eine Applikation, die sehr viele kleine I/O-Operationen durchführt, oder habe ich so eine typische HBC-Applikation, die einfach nur große sequenzielle Blöcke am Stück schreibt? Je nachdem kann die Performance des Dateisystems sehr stark schwanken und je nach diesem Zugriffsmuster eignen sich auch unterschiedliche Typen von Dateisystemen unterschiedlich gut.
Jetzt haben wir natürlich jede Menge Begrifflichkeiten verwendet, ohne dass wir sie vorher erklärt haben, was jetzt auch ein bisschen den Rahmen gesprengt hätte. Wenn ich mich mit Lastre beschäftigen möchte, mich ein bisschen einlesen möchte, wo kann ich mich da kundig machen? Gibt es da irgendeine Projektseite oder gibt es Mailinglisten, gibt es irgendwelche Wikis, wo ich mich über diese Thematik informieren kann?
www.laster.org ist die Standardseite, von der aus dann weiter verzweigt wird. Das Projekt hat ja einige Irrungen und Wirrungen durchgemacht. Ursprünglich ist es vom US Department of Defense finanziert worden, hauptsächlich in einer neu gegründeten Firma Cluster File Systems mit anderen Industriepartnern, wie beispielsweise HP auch noch im Boot. Cluster File Systems ist dann aufgekauft worden von Sun. Sun ist aufgekauft worden von Oracle. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht mit der Geschichte von Lastre. Also da gibt es auch einige Gerüchte im Moment, wie denn da, ob vielleicht sich ein Konsortium bildet, ob es da Forks gibt, der Lastre-Code-Basis. Auf jeden Fall im Moment ist es so, dass www.lastre.org eine Seite ist, die von Oracle betrieben wird und die dann auch auf die Lastre-Produktseiten, auf den Oracle-Seiten weiterverweist. Empfehlenswert ist da zum einen das User Manual, das im Laufe der Zeit zu einem sehr hilfreichen Hilfsmittel geworden ist, sehr ausführlich den tagtäglichen Umgang mit Lastre dokumentiert. Und auch die Mailingliste Lastre Discuss, die ist immer in allen Lebenslagen immer stets hilfreich. Und da beteiligen sich auch viele Oracle-Mitarbeiter, Lastre-Entwickler sehr aktiv dran und sind da eigentlich immer mit hilfreichen Tipps zur Stelle.
Also ein Projekt, was mit Leben erfüllt ist. Okay, müssen wir abwarten, wo es sich hin entwickelt. Wir wollen hoffen, dass es weiterhin frei verfügbar bleibt. Dir erstmal schönen Dank fürs Kommen. Viel Spaß noch hier auf dem FFG. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Der absolute Hype der letzten Jahre war da auf allen Veranstaltungen das Thema Virtualisierung. Und nachdem bisher vor allem im Rahmen der sogenannten Konsolidierung Server virtualisiert wurden, bieten moderne Technologien wie Xen und KVM nun auch die Möglichkeit, ganze Netzwerke virtuell abzubilden. Ich sprach zu diesem Thema mit dem Geschäftsführer der Chemnitzer Firma TG, Thomas Groß. So, liebe Hörer von Radio Tux, jetzt habe ich wieder einen neuen Gast hier. Und zwar ist das Thomas Groß. Er ist Geschäftsführer der TG GmbH aus Chemnitz. Und Schwerpunkt seiner Arbeit sind Linux-basierte IT-Infrastrukturen sowie das Thema System- und Netzwerkadministration. Er beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Bereich Virtualisierung und hat hier beim FFG einen Vortrag gehalten zum Thema Modellierung virtueller Netzwerke für Xen und KVM. Herzlich willkommen, Thomas Groß.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu Radio Tux.
Ja, gern geschehen. Wir sind immer daran interessiert, mal interessante Themen ins Programm aufnehmen zu können. Und Virtualisierung, das haben wir hier auf dem FFG spätestens erfahren, ist im Moment der absolute Hype. Bisher wurden ja in der Regel virtuelle Maschinen dargestellt und abgebildet. Jetzt sind wir so weit, dass wir schon ganze Netzwerke virtuell darstellen. Thomas, wo siehst du die Vorteile dieser Technologie?
Der wichtigste Punkt ist vielleicht, dass die Hardware-Ressourcen bei weitem ausreichen, dass man eben nicht nur eine Reihe von virtuellen Maschinen, zum Beispiel parallel zum Intranet, aufsetzt und sozusagen wie eine Verlängerung des Intranets wirken, sondern dass man eben auch komplexere IT-Infrastrukturen als virtuelle Systeme abbilden kann, dass man also mit Router und Switches hantieren kann, dass man die anlegen kann und die Vernetzung virtuell herstellen kann. Und letzten Endes bedeutet das natürlich, ich kann sehr gut Testszenarien aufbauen und ich kann auch solche Szenarien ganz gut auf Clustern verwalten.
Heißt das, dass wir irgendwann vielleicht sogar Abschied nehmen von virtuell, also von physikalischen Routern und Switches, dass wir das alles virtuell machen?
Na, ganz wird es nicht gehen, solange wir noch physikalische Endgeräte zum Leben brauchen. Also wir werden ja immer noch an irgendwelchen PCs oder vielleicht Terminals herumsitzen und die müssen sicherlich auch noch über Switches und Router mit den tatsächlichen Verarbeitungssystemen verbunden werden. Also ganz ohne wird es nicht gehen, aber ich denke schon, dass ein immer größerer Teil der IT-Infrastruktur in die Rechner und letzten Endes in virtuelle Strukturen reinwandert.
Mhm. Jetzt sollte man ja nicht unbedingt virtualisieren, nur um virtualisiert zu haben. Das macht ja in der Regel keinen Sinn. Welche Überlegungen sollten denn im Vorfeld angestellt werden, beziehungsweise was gibt es speziell bei der Virtualisierung von Netzwerken nach deiner Erfahrung zu beachten? Wo sind da die Fußangeln und Fallstricke, wo man sich ganz leicht drin verfangen kann?
Die Dinge, die zu beachten sind, hängen insbesondere mit der Anbindung nach außen zusammen. Also etwa, wenn ich exklusiv Ressourcen, zum Beispiel Netzwerkkarten an virtuelle Maschinen übergebe und das Ganze dann also virtualisiere, das bedarf einiger Vorbereitungen. Und der andere Aspekt ist, wenn ich ein Cluster betreibe, also mehrere Virtualisierungsserver habe, dann werde ich sicher irgendwann mal auf die Idee kommen, dass die virtuellen Maschinen umziehen sollen auf einen anderen Cluster-Server. Das darf dann nur gemacht werden, wenn die notwendige Infrastruktur, zum Beispiel eben die Switches und Router, die Maschinen ja dann zur Arbeit benötigen, auch schon umgezogen sind oder mit umziehen oder schon da sind. Also das ist jetzt nicht mehr nur das Umziehen einer Maschine zu betrachten, wie in einem einfachen linearen System, sondern man muss eben dann noch mehr Ressourcen betrachten und die müssen ebenfalls mit umziehen oder vorher erzeugt werden.
Mhm. Anbindung nach außen, da geht bei mir immer sofort die rote Lampe an, Vorsicht, Achtung, Sicherheitsaspekte, wie ist dieser Bereich speziell bei den virtuellen Routern und Switches implementiert? Wie funktioniert das?
Wenn ich mehrere virtuelle Netze betreibe, bedeutet das, ich betreibe mehrere Switches. An den Switches laufen Maschinen, die in verschiedenen Netzen konfiguriert sind. per Default erreichen sich diese Maschinen aus den verschiedenen Netzen nicht, weil kein Routing eingeschaltet ist. Ich kann also bei Xen von der DOM 0 aus in diese Maschinen hinein, aber die Maschinen untereinander haben kein Routing zueinander. Wenn mir das nicht scharf genug ist, als Trennung kann ich natürlich noch mit Hilfe von IP-Tables dort Mauern aufbauen, dass ich also von Switch A nach Switch B oder von Netz A nach Netz B nicht durchkomme. Was die Anbindung von außen oder nach außen betrifft, so empfiehlt es sich zum Beispiel, das ist auch eine gute Lösung, etwa für ein ADSL oder DSL-Interface diese Netzwerkschnittstelle an eine virtuelle Maschine zu übergeben, und die virtuelle Maschine ist dann ein Firewall, den Eingangstraffic und den Outgoing-Traffic Richtung Internet kontrolliert, wie es eben ein physikalischer Firewall auch machen würde.
Stichwort Firewall, bei der Virtualisierung ist ja auch immer das Performance in Anführungszeichen Problem zu beachten. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
Also unsere Erfahrungswerte sagen, dass es dort zumindest nicht ohne weiteres Probleme gibt. Wir haben vor einiger Zeit, schon vor 2 Jahren, ein hochverfügbarer DMZ gebaut, bestehend aus 2 Rechnern, in der verteilt jeweils ungefähr 5 virtuelle Maschinen arbeiten, inklusive SquidProxy und HVP-Virenscanner, Mail-Server, OpenVPN-Server. Und es gab durchaus Bedenken, ob diese Gesamtkonstruktion performant ist für ein Netz, an dem, sagen wir mal, bis zu vielleicht 400 Arbeitsplätze im Internet surfen über diese DMZ. Aber es hat im wahren Betrieb keine Probleme gegeben.
Mhm. Letzte und abschließende Frage zum Thema: Wo siehst du die zukünftige Entwicklung in diesem Bereich? Xen ist ja so ein Projekt, was auch mehrfach schon für Geschichte oder sogar totgesagt erklärt wurde, aber immer wieder aufsteht. Wo geht es deiner Meinung nach damit hin?
Ja, es ist sicher nicht leicht zu sagen. Mit der Virtualisierung insgesamt sehe ich die 2 großen Bereiche. Einmal diejenigen, die auf Basis eines Kernels hocheffiziente, ich nenne es jetzt mal Container bereitstellen, wie zum Beispiel BSD-Jails. Da kann ich aber natürlich mit einigen Varianten nur genau das gleiche Betriebssystem betreiben. Die anderen, das sind die wie Xen oder KVM, die auch völlig andere Betriebssysteme, zum Beispiel in der Vollvirtualisierung auch Windows, betreiben können und die dann sozusagen auch eher die Universal-Player sind. Die einen eben sehr effizient und für bestimmte Anwendungen ausgerichtet, die anderen die Universal-Player. Kurzfristig wird keiner davon komplett gewinnen, glaube ich an und für sich nicht. Ich denke, dass sich die Sachen auch irgendwie ergänzen werden und der eine den anderen vorantreibt. Also grundsätzlich ist, sag ich mal, verschiedene Technologien sind für alle am Ende von Vorteil. Denke ich.
Also ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht.
Aus meiner Sicht kurzfristig nicht.
Gut, dann wollen wir mal abwarten, was sich in dem Bereich noch tut. Für heute erstmal schönen Dank fürs Kommen und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist hier viel gefragt und viel nachgefragt. Jetzt geht's zurück nach Chemnitz.
Ja, ich werde mich dann auf der Autobahn werfen.
Ja, dann komm gut nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht in Berlin auf dem Linux-Tag.
Gerne.
Okay, dann nochmal schönen Dank. Ja, das war's von mir vom Frühjahrsfachgespräch 2010 in Köln. Am Mikrofon war Uli Klemann und ich bedanke mich bei den Verantwortlichen der GUG, bei Bernd Neubacher und Wolfgang Stief. Aber ein ganz besonders großer Dank geht an die Leute vom Studentenwerk fürs Catering und die netten Hausmeister fürs Bereitstellen der Räumlichkeiten. Nochmals Dankeschön und Mardet Jod und bis demnächst. Ja, jetzt bei mir Thomas Lange von der Uni Köln. Er ist Diplominformatiker und seit über 18 Jahren Systemadministrator am Institut für Informatik an der Universität zu Köln. Und gehört mit zu den oder ist der Gründervater des FAI-Projekts. Hallo Thomas.
Hi Uli.
Thomas, mal für die von unseren Hörern, die es noch nicht kennen sollten, was ist FAI?
FAI oder FAI, also man kann beides sagen, ist die Abkürzung für Fully Automatic Installation. und das sagt auch schon das Wichtigste. Es geht darum, dass man also ein System installiert, ein Linux-System hauptsächlich, und dass das Ganze automatisch und nicht nur so ein bisschen automatisch, sondern vollautomatisch geht.
Das hört sich jetzt so auf den ersten Eindruck an, so ein bisschen nach Plug and Play. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich geht es darum, dass ich mir überlege, wie will ich den Rechner installieren, wie will ich ihn konfigurieren, was für Software soll installiert werden, wie soll die Festplatte partitioniert werden. Das muss ich planen, das ist eigentlich auch das Wichtigste, bevor ich nachher die Software aktivieren kann. Und wenn ich diesen Plan habe, kann ich eine Konfiguration beschreiben und diese Konfiguration wird dann automatisch umgesetzt, dass ich mich dann also zurücklehnen kann und zuschauen kann, wie der Rechner dann für mich arbeitet.
Das heißt also mit anderen Worten, ich muss mir einmal die Mühe machen und dann ist das Thema für alle Zeiten abgefrühstückt.
Genau, das ist das Wichtige.
Das klingt gut. Jetzt ist es ja mit Debian so, es gilt so ein bisschen als altbacken und schwierig zu konfigurieren und alles muss irgendwie mit Shell-Skripten gemacht werden und irgendwelche Dateien müssen editiert werden. Wie ist das mit FAI? Wo liegen da die Besonderheiten im Vergleich zu anderen Installationsroutinen? Ich denke jetzt mal an AutoJAS 2 oder Kickstart.
Also grundsätzlich nutzen wir in FAI die ganz normale Technik. Außerdem, es ist nicht nur für Debian, es ist hauptsächlich oder hat begonnen, dass wir damit Debian installiert und konfiguriert haben. Mittlerweile können wir aber auch SUSE, CentOS und die ganzen anderen auch damit installieren und konfigurieren. Wir benutzen auch nur ganz normale Technik, das heißt, die Mechanismen, die es in Debian gibt, um eine Konfiguration zu erstellen, die können wir dann auch in FAI machen. Da gibt es dieses DebConf Preceding, nennt sich das, wo Fragen gestellt werden, zum Beispiel soll der SSH-Dämon beim Hochfahren des Systems automatisch gestartet werden. Und die Antwort für diese Frage kann man dann schon ablegen vorher und danach wird dann die Software entsprechend konfiguriert. Der Unterschied zu anderen Sachen wie Kickstart oder AutoJAST, im Vergleich zu AutoJAST, was mir sehr wichtig ist, wir nutzen kein XML. Es geht darum, dass ein Systemadministrator, der also weiß, was er tun will mit dem System, sich das überlegt und in relativ einfachen Textdateien mit seinem Lieblingseditor beschreiben kann, wie das System nachher aussehen soll. Da haben wir verschiedene Sachen. Für die Plattenkonfiguration haben wir zum Beispiel eine Datei, die in einer Art wie die FS-Tab beschreibt, wie die Platte aufgeteilt werden soll. Können da auch LVM und RAID noch spezifizieren. Das heißt, für den Administrator ist es leicht zu beschreiben, wie soll das System später aussehen. Und die Software, der Computer soll ja die mühsame Arbeit übernehmen. Der muss dann sehen, wie er dieses für Menschen gut lesbare Format in Computerbefehle umsetzt. Im Vergleich zu Kickstart benutzt eine Datei, in der drin steht, welche Software installiert werden soll, Tastaturlayout und. Und ist praktisch eher eine Datei für einen Rechner. Und was die meisten Leute natürlich machen, wenn sie mehrere Rechner haben, dass sie sich da drumherum ein kleines System programmieren, dass man Rechner gruppieren kann. Und wir haben in FAI von Anfang an das sehr modular gemacht. Also haben nicht gesagt, es gibt eine große Datei, wo wir beschreiben, was alles wie gemacht werden soll, sondern haben das so als Baukastensystem. Also es gibt eine Datei für die Plattenpartitionierung, es gibt eine oder mehrere Dateien für die Softwarepakete, die installiert werden sollen. Und dann haben wir noch ein Klassensystem gemacht. Das sind einfach ein sehr einfaches Klassensystem ohne große Hierarchien. Das heißt, ich kann mir eine Klasse Webserver machen und diese Klasse beschreibt dann zum Beispiel, welche Softwarepakete installiert werden und wie die konfiguriert werden sollen. Oder ich kann mir auch noch eine Klasse machen, Abteilung A, Abteilung B. Und die Gesamtkonfiguration, die bastel ich dann aus diesen Klassennamen zusammen. Das heißt, wenn ich einen neuen Rechner bekomme, sage ich nur noch, du gehörst zur Abteilung B und zur Klasse Webserver. Und dann werden aus diesen beiden Dateien die entsprechenden Konfigurationsinformationen zusammengeführt und dann bei der Installation und Konfiguration genutzt.
Das heißt, FAI ist sehr skalierbar, aber nicht unbedingt nur für große Umgebungen geeignet.
Nein, eine beliebte Frage ist immer, ach, lohnt sich denn der Aufwand? Ab wie viel Rechner lohnt es sich? Meine klare Antwort ist, es lohnt sich ab einem Rechner. Die Frage ist nämlich nicht, wie viele Rechner habe ich, sondern wie wichtig sind mir die Rechner. Und wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was sagen wir, einen Webshop betreibt und ich verkaufe und verdiene mein Geld über diesen Webshop, dann ist dieser Webshop, der vielleicht auf nur einem Webserver, auf einer Hardware läuft, ist sehr wichtig. Wenn der einen Tag ausfällt, verdiene ich einen Tag lang nichts. Deshalb lohnt sich auch dafür, wenn ein Systemadministrator eine Konfiguration vorbereitet und für den Fall, dass eine Hardware kaputt geht, kann ich zum Beispiel eine neue Festplatte reintun und dieser Rechner wird dann innerhalb von vielleicht 10 Minuten neu installiert. Und das Schöne ist auch, wenn also ein erfahrener Systemadministrator einmal diese Konfiguration vorbereitet, kann auch ein Junior-Systemadministrator diese Installation ausführen, weil er gar nicht mehr die ganzen internen Details wissen muss. Und das ist zum Beispiel wichtig, dass man, wenn der Systemadministrator, der das Ganze gebaut hat, in Urlaub ist, Rechner geht kaputt, dann kann man auch, kann der Chef selber, der vielleicht nicht mehr so viel mit der Technik zu tun hat, kann sich hinsetzen, 1, 2 Befehle ausführen und der Rechner wird neu installiert und läuft dann wieder exakt so, wie er vorher war.
Mhm. Kann er das auch mit einer GUI machen, also mit einer grafischen Oberfläche oder führt kein Weg an der Stelle vorbei?
Sagen wir so, die Zielgruppe sind schon die erfahrenen Systemadministratoren und die bevorzugen doch meistens eben normale Textdateien. Es gibt aber mittlerweile auch grafische Möglichkeiten. Bekannt ist Fire auch ein bisschen geworden durch das Linux-Projekt, das Linux der Stadt München. Dort werden zum Beispiel die Arbeitsplätze auch mit Fire ausgerollt und zusammen mit diesem Projekt haben wir praktisch ein Fire-Plugin für Gosa gemacht. Gosa ist ein PHP-basiertes Web-Frontend und man hat da alle Informationen über Benutzer, Drucker und was es so alles gibt in einem LDAP drin. Und die wollten eben in diesem Gosa-Web-Frontend auch die Fire-Informationen verwalten. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben also praktisch ein Fire-Plugin gebaut. Das heißt, wer das nutzen will, kann also Gosa und Fire zusammen benutzen. Ist nicht so meine Sache, weil man eben dann doch viel rumklickt, aber die Möglichkeit gibt es. Und im Moment gibt es auch noch ein zweites Projekt, das ist leider noch nicht veröffentlicht worden. Da hat einer mit Hilfe von Django in, ich glaube, Python ist das, auch eine Web-GUI gemacht, wo man Teile von Fire konfigurieren kann.
Also auch was für die Administratoren dieses berühmten Betriebssystems, dessen Name ich hier bei Radiotux nicht nennen darf. Thomas, jetzt hast du vorhin kurz genannt, auch andere Distributionen, die sich mit Fire installieren lassen. Ist auch eine Implementierung für Metadistributionen wie beispielsweise Gentoo vorgesehen?
Es gibt immer wieder mal Anfragen. Jetzt vorgestern habe ich eine Mail bekommen, wie es mit Slackware ist. Es ist grundsätzlich möglich, Gentoo auf, natürlich auf keinen Fall Stage 1, das heißt, man will nicht bei einer Installation oder Umkonfiguration eines Systems alles nochmal kompilieren, aber bei Gentoo heißt es, glaube ich, Stage 3, die Binärpakete, könnte man machen. Es ist, wir haben es im Moment, Gentoo haben wir nicht drin, wir haben andere, eben Paketmanager von Mandriva, CentOS, Yum, was es alles gibt, haben wir drin und es hat sich immer wieder gezeigt, dass es sehr wenig Arbeit war, innerhalb von Fire da Sachen zu ergänzen. Also wenn wir wissen, wie man den Paketmanager für Gentoo aufruft und wie man an die Paketrepositories kommt, dann ist das vielleicht 2-3 Stunden Arbeit. Was immer wieder fehlt, dass uns Leute helfen, das dann auch zu testen und Feedback zu machen. Aber sonst andere Distributionen, was natürlich im Moment sehr aktuell ist, was viele Leute benutzen, ist Ubuntu. Ist natürlich sehr einfach, weil es auch dasselbe Paketformat nutzt.
Du hast es eben angesprochen, Unterstützung und auch Manpower. Wie sieht die zukünftige Entwicklung von Fire aus? Was hast du dir da für die Zukunft ausgedacht und wie kann man das Fire-Projekt unterstützen?
Als nächstes werden wir im Juli einen Entwicklerworkshop machen. Da kommen knapp 10 Leute und da wird natürlich viel diskutiert, was wollen wir in Zukunft machen. Große Erweiterungen habe ich im Moment noch keine Idee, aber es sind viele kleine Sachen, also hier und da was machen. Grundsätzlich natürlich jeder, der irgendwie Spaß hat zu programmieren, mitzuhelfen, soll sich einfach melden. Wir brauchen auch Leute, die ab und zu mal über das Wiki gucken, sind da noch Sachen aktuell oder nicht. Test ist ein großes Feld, also davon lebt auch FI. Das ist eigentlich auch sehr wichtig, dass Leute testen, Feedback geben und sagen, ach, hier läuft was nicht oder ich hätte gern eine Erweiterung. Ich komme auch nicht auf alle Ideen allein, sondern das meiste, würde ich fast sagen, ist dadurch entstanden, dass Leute sagen, ach, ich hätte gern noch das und das. Und dann überlege ich, wie kann man das irgendwie universell nutzen und es ist sinnvoll und dann wird es auch eingebaut. Also mithelfen in den verschiedensten Bereichen. Man muss nicht unbedingt programmieren können, auch wenn man als Anwender schon Rückmeldung macht, das ist schon sehr wichtig und hilft dem Projekt.
Mhm. Habt ihr eine Mailingliste, auf der ich mich eintragen kann?
Ja, wir haben eine Mailingliste, die auch auf der Webseite verlinkt ist. Es gibt dann noch eine für Entwickler, aber man kann auch auf der normalen Mailingliste einfach mal sagen, hallo hier, ich würde gerne helfen oder ich habe das benutzt und ist, da funktioniert was nicht oder auch wenn es funktioniert, ja.
Den Workshop, den du angesprochen hast, wann ja. wird der stattfinden und wo?
Der findet im Linux Hotel statt, in Essen. Das ist ja eine sehr schöne Location, die auch für Open Source Projekte die Möglichkeit bieten, sich am Wochenende da zu treffen. Und das ist am 1. Juli Wochenende, findet er statt.
Mhm. Wo muss ich mich anmelden und wie?
Wer Interesse hat, da mitzumachen, soll sich einfach bei mir melden, mir eine Mail schicken und dann gucken wir mal, wie das mit den Plätzen ist. Oder die Leute sollten schon Erfahrung mit FI haben. Das ist eigentlich wichtig, es schon benutzt haben. Ist also nicht, wo man jetzt lernen kann, wie gehe ich mit FI um. Mhm.
Also, liebe Hörer, wenn ihr mit FI Erfahrungen habt und euch damit auskennt oder glaubt, am FI-Projekt weiter mitentwickeln zu können, dann schreibt dem Thomas eine Mail. Ich sage erstmal danke für das Interview, viel Spaß noch beim FFG und ich hoffe, wir sehen uns dann in Berlin auf dem Linux-Tag wieder.
Ja, natürlich.
Bis denn. Tschüss, Uli. Als nächstes ging es um Container, genau genommen um OpenVZ-Container für Linux und ich sprach dazu mit Erkan Jana. Er ist Datenbankadministrator bei einem ziemlich großen Unternehmen, kommt aus Frankfurt und ist genauso komisch wie sein kleiner Bruder Kaya. Hörst du hier?
So, neuer Interviewgast und neues Thema. Bei mir Erkan Jana. Er hat gerade eben einen Vortrag gehalten hier beim FFG zum Thema OpenVZ-Container für Linux. Erkan beschäftigt sich seit den späten 90ern, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, mit Linux und gegenwärtig bist du als DBA bei einem ziemlich großen Unternehmen tätig, wo du auch mit verschiedenen Virtualisierungslösungen zu tun hast, unter anderem Xen und VMware, aber auch Dinge wie Solaris und natürlich auch eben OpenVZ. Herzlich willkommen.
Hallo.
Erkan, ich habe vorhin deinen Vortrag ja nur zum Teil mitverfolgen können, aber was mir aufgefallen ist, da stand irgendwas von etwas weniger Virtualisierung. Ich dachte, es wird immer mehr virtualisiert.
Es ist natürlich jetzt schwierig, sich zu überlegen, aus welchem Kontext das rauskommt. Ich gehe davon aus, dass es darum geht, dass relativ wenig virtualisiert wird. Also OpenVZ ist eine Containerlösung, bedeutet, dass das eine logische Weiterentwicklung von Changeroot ist und dass OpenVZ wie andere Containerlösungen im Gegensatz zu VMware, KVM nicht irgendwelche Systeme nachbilden. Es werden also keine Festplatten nachgebildet, es wird sonst nichts nachgebildet. Im Prinzip greift man über den Kernel immer auf die konkrete Hardware zu, zum Beispiel.
Ja, fangen wir vielleicht mal ganz vorne bei Adam und Eva an, für die von unseren Hörern, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Container nicht so wirklich was anfangen können. Was versteht man unter einem OpenVZ-Container? Was ist das?
Also man versteht generell unter einem Container ein laufendes System, das quasi eingepfercht ist in einer historischen, einer Change-Root-Umgebung. In einer Change-Root-Umgebung sind früher Prozesse auf ein Dateisystem reduziert worden. Container treiben das weiter, also sperren die Prozesse dort ein und sperren auch die Ressourcen ein. Also stellen auch Netzwerkkarten zur Verfügung oder alles andere, was ein System braucht. Und im Prinzip ist es nichts weiter als ein Change-Root. Man hat also ein Verzeichnis, ein konkretes Verzeichnis im Dateisystem, in dem dieser Container lebt. Also man kann da mit seinem CD oder sonst den ganzen Tools reinspringen und hat nichts weiter als noch ein Dateisystem.
Jetzt sind diese Container ja keine ganz neue Erfindung. Gibt es ja schon, du hast eben Change-Root angesprochen. Wir haben die Zones bei Solaris, die Jails bei BSD.
Warum jetzt ausgerechnet OpenVZ?
Naja, es klingt ja so, als wäre OpenVZ jemand, also etwas, was hinterherhinkt. Historisch ist es, wenn ich jetzt nicht irre, seit 2001 da. Also würde ich doch sagen, dass OpenVZ ganz früh vorher dabei war und mit den Zonen, Solaris-Zonen oder gleichzeitig da war. Also es ist keine neue Technik.
Aber sie scheint ja doch irgendwelche Vorteile zu haben im Vergleich zu Change Root. Sonst würde man es ja nicht für nutzen.
Ja, es sind eben, sie bilden vollkommene Systeme nach ab, die den Vorteil haben, dass, weil es eben weniger Virtualisierung ist, also weil es eine sehr, sehr flache Virtualisierungsstrategie ist, man in diesem Hype der Virtualisierung, in dem wir ja durchaus leben, sehr viele Systeme auf engen Raum hochfahren kann. Das heißt, die Dichte von virtuellen Systemen, also so ein Containersystem, ist viel höher als bei anderen Vollvirtualisierungslösungen. Das ist natürlich dann ganz beliebt, also am meisten kennt man das von diesen Massenhostern, also diese V-Server anbieten, das sind meistens VZ, also Virtuoso oder OpenVZ-Container, wo man eben ganz schnell billig ein System hat.
Es geht also in erster Linie darum, einfach mit einer flachen Struktur sowas aufzubauen.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen, wo ich also sage, von den Anwendungen her, für die ich besser was anderes verwende, oder würdest du sagen, OpenVZ ist uneingeschränkt die Virtualisierungslösung?
Es ist eine, wie gesagt, weniger Virtualisierung bedeutet, es hat sehr viele Einschränkungen. Es fängt dabei, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass es ein Kernel ist, der alles verwaltet, dann hat man schon solche Einschränkungen, wie man kann kein anderes Betriebssystem, also kein Windows, was andere Lösungen können, drauf fahren lassen. Man hat keine virtuelle Festplatte, bedeutet, es gibt kein F-Disk. Man kann im Prinzip vereinfacht auch nicht hingehen und irgendwelche Sachen mounten und formatieren. Man kriegt quasi Festplatte zur Verfügung gestellt und diese Festplatte stellt der eine Kernel vom Host zur Verfügung und fertig.
Wenn du jetzt gerade eben sagst, alles wird von einem Kernel verwaltet, da fällt mir direkt die Frage ein, wie sieht es denn aus mit der Skalierbarkeit?
Der Vorteil von solchen, also skalierbar, das Schöne ist, die Skalierbarkeit ist sehr gut, man hat eine sehr hohe Dichte und im Vergleich zu anderen Vollvirtualisierungslösungen hat der Rechner, also der Host, hat den ganzen Rechner. Es gibt Virtualisierungslösungen, die in diesen DOM-U-Umgebungen nur bestimmte Anzahlen an CPUs zulassen. Das heißt, man hat ein Maximum von 4, von 8. Das ist kein Problem von Containern, weil es da diese Einschränkungen nicht gibt. Also die Skalierung ist sehr gut, die Dichte ist sehr gut, man kann sehr viel Platz sparen, man kann im Prinzip eine, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber eine sehr viel höhere Dichte hinkriegen als andere Sachen. Und die Skalierung, man kann davon ausgehen, dass es eigentlich man hat die Performance, die der Rechner selber hat, weil der Overhead für irgendwelche Prozesse nicht da ist, weil man gleich auf den Kernel trifft.
Andere Frage, wie erhöht denn OpenVZ die Flexibilität der angebotenen Dienste?
Naja, das Killer-Feature ist natürlich Flexibilität, ist ein schöner Begriff. Ich verbinde jetzt damit erstmal sowas wie die Möglichkeit, die einzelnen Container im laufenden Betrieb mit neuen Ressourcen zu versorgen. Man kann quasi online, ohne dass das System das merkt, die Ressourcen vergrößern, man kann es auch wieder verkleinern, man kann auch einen Container nehmen und im Betrieb auf einen anderen Rechner schieben, also so eine Live-Migration. Das sind eigentlich alles Sachen, die den Service oder den Dienst, den man in so einem Container drin hat, dass man den ziemlich flexibel verwalten kann, wenn er denn da drin läuft.
Versteht sich. Anderes Thema im Zusammenhang mit Virtualisierung ist ja immer irgendwo Performance respektive Performance-Einbußen, Performance-Verluste. Wie sind da deine Erfahrungswerte bei OpenVZ?
Also die kann man wirklich vernachlässigen. Also ist natürlich so, wenn viel auf dem Rechner los ist, ist auch viel mehr los. Das ist, aber nochmal, um das Argument stark zu machen, dass es nur ein Kernel ist, der es verwaltet, kann man davon ausgehen, dass die Bearbeitung eines Prozesses nicht langsamer ist. Also das ist ein Riesenvorteil. Und eine Sache habe ich vorhin mal kurz erwähnt, das Schöne an so Containersachen ist, also F-Sync-Sachen, die auf die Festplatte gehen, sind sofort da. Und es gibt Virtualisierungslösungen, die da hingehen und I.O. ist offen ein Problem bei Full-Virtualisierungslösungen, die dann, um eben ein I.O. hinzukriegen, anfangen, diese F-Syncs zu cachen. Und das sind eigentlich Sachen, die man nicht unbedingt haben will, weil es nämlich passieren kann, dass irgendwelche Datenschreibaktionen beim Stromausfall verloren gehen. das hat man da auf jeden Fall nicht. Das ist ganz angenehm.
Das ist ganz angenehm, würde ich auch so sagen. Letzte und abschließende Frage. Ich habe mich vor einigen Jahren mal mit OpenVZ ein bisschen beschäftigt. Damals war es für mein Dafürhalten noch ein bisschen anspruchsvoll einzurichten. Wie hat sich das jetzt eigentlich in puncto Bedienbarkeit entwickelt, beziehungsweise wie schaut es aus, du hast vorhin Virtuoso als kommerzielle Lösung kurz erwähnt, in puncto Administration über Oberfläche, GUI und solche Sachen?
Ja, das ist natürlich ein Schwachpunkt von mir. Es gibt eine Menge an Web-GUIs, die unterschiedlich anspruchsvoll sind. Trotzdem sollte man, glaube ich, positiv erwähnen, Proxmox. Das ist ein freies System, was es erlaubt, sowohl KVM wie auch OpenVZ virtuelle Umgebungen zu verwalten. Ist von den Weblösungen, die es gibt, ein anspruchsvolleres, erlaubt die einfachste Administration, kann man gerne nehmen. Im Prinzip ist so eine Web-GUI aber noch immer, oder eine GUI generell, eine Reduktion dessen, was möglich ist, hat aber zum Beispiel kein Rollenkonzept. Heißt also, wenn man das für sich benutzen will, ist es in Ordnung. Wenn man anfangen will, die verschiedene Sichten drauf zu machen, den Usern zur Verfügung zu stellen, dann hat man ganz schnell ein Problem. Da gibt es etwas, nennt sich OpenVZ Web GUI, glaube ich sogar. Das hat zumindest ein Rollenkonzept. Bedeutet, man kann da Container einrichten und diese Container bestimmten Usern geben. Die können dann damit ansatzweise arbeiten. Ist aber äußerst schlecht dokumentiert. Also GUIs gibt es eine ganze Menge, richtig gute würde ich jetzt, wenn, dann Proxmox nehmen.
Stichwort Dokumentation, was du eben gesagt hast. Wenn sich jetzt der ambitionierte Junior-Admin in OpenVZ einarbeiten möchte, was würdest du ihm empfehlen, wo kann er sich schlau und kundig machen?
Die beste Seite ist nochmal wiki.openvz.org. Das ist ein ganz guter Anfang, gibt es ein paar kleine komische Bugs, aber das ist ein guter Anfang, und wenn nicht, es gibt Newsgroups, also im IRC, OpenVZ, bin ich zumindest noch ab und zu mal. Und es gibt auch Mailinglisten, wo man sich dann eintragen kann.
Also die klassischen
Möglichkeiten, die klassischen,
sind gegeben. Ja, Agon, das war es dann an für sich von meiner Seite.
Gut.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich bedanke mich, dass ich hier rumsitzen
durfte. Wünsche dir noch ein paar schöne Stunden hier bei FFG und komm gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mein letzter Gesprächspartner beim diesjährigen Frühjahrsfachgespräch war Patrick Ben-Kötter von State of Mind. Patrick war Co-Autor des Mail-Server-Buches zum Postfix-Server und hielt einen Vortrag zum Thema Raus aus der Anti-Spam-Steinzeit. Patrick meint, dass alle bisherigen Anti-Spam-Technologien, ob nun Blacklisting, Whitelisting oder auch Graylisting, Tear-Grubbing und was es sonst noch alles gibt, letztlich nur Unterscheidungsmerkmale zwischen Gut-Böse und Schwarz und Weiß darstellen, jedoch nichts aussagen über Reputation und Qualität des Absenders. Patrick empfiehlt hierzu bei der Implementierung des Mail-Servers sogenannte digitale Signaturen im Header zu verwenden, bekannter auch als DKIM.
So, hallo und guten Morgen. Hier ist wieder Uli Klemann von Radio Tux. Ich habe einen neuen Interviewgast hier bei mir, und zwar Patrick Ben-Kötter, der Co-Autor des Buches Postfix, der sich auch beruflich mit der Administration und Konzeption von Mail-Servern beschäftigt. Hallo Patrick, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Patrick, du hast hier auf dem FFG einen Vortrag mit einem ziemlich provokanten Titel, Raus aus der Internet-Steinzeit. Heute Morgen haben wir gehört, wir haben ja Web 2.0 und jede Woche einen neuen Hype. Wie verträgt sich das mit Internet-Steinzeit?
Muss ich einen Tick korrigieren, das ist Anti-Spam-Steinzeit. Also ich habe geschrieben, raus aus der Anti-Spam-Steinzeit. Aber das ist ja auch ein bisschen provokant. Wie verträgt sich das mit Mail, ist wahrscheinlich dann die Frage, die man darauf stellen kann. Ne? Auf diesen Gedanken, dass wir uns in so einer Art Anti-Spam-Steinzeit befinden, bin ich gekommen, als ich angefangen habe, mit DKIM zu arbeiten oder mich damals damit zu befassen und zu schauen, was ist denn das? Das gehört ja irgendwie auch mit zum Beruf dazu, dass man so sieht, was sind die neuen Standards, die so auf einen zukommen, und da war das einfach dann irgendwann auf dem Horizont. Und im Anschauen ist mir aufgefallen, dass es die erste Methode ist, die eigentlich irgendwie so sagen kann, ja. Also wenn du dir überlegst, was es so einen Katalog gibt von Anti-Spam-Maßnahmen, dann sind die meisten Maßnahmen, die wir kennen, eigentlich dazu gedacht, irgendwie zu sagen, ah, du bist böse, das, was du gemacht hast, ist ganz schlimm, du hast dich an dieses RFC nicht gehalten und das ist auch völlig unsinnig und bla 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 bla, bis hin zu, naja, wenn man da auf den Mailinglisten mitliest, bis zu richtigen Kriegen, die Leute dann ausfechten darüber, was oder wie jetzt das RFC richtig ausgelegt werden muss. Also es wird extrem nervig und langweilig und im Endeffekt sind die Methoden, das ist die These, die ich dann auch aufgestellt habe, eigentlich alle dazu da, um zu sagen, du hast was falsch gemacht oder der nächste Wortschatz, das nächste Wort, das im Wortschatz von Anti-Spam-Maßnahmen vorkommen wäre, dich kenne ich nicht, also dich behandle ich neutral. Was für eine Technik, die wir so dringend nötig haben oder für eine Methode, also sozusagen fürs Bekämpfen von Spam, wo wir es so nötig haben, eigentlich ein ziemlich kleiner Wortschatz ist, also zu sagen, du bist blöd oder dich kenne ich nicht. Und da das fand ich ziemlich beschränkt, also Steinzeit. Und in der Beschäftigung mit DKM habe ich mir da gedacht, das ist das erste Mal, wo man eigentlich automatisiert Ja sagen kann. Ja sagen in dem Sinne von, ich kenne ihn zwar nicht, aber jemand anders, dem ich vertraue, der bürgt für den und er sagt, ja, der ist im Prinzip gut, dann sage ich, ja, wunderbar, dann rechne ich das jetzt auf den an. Der hat sich nämlich gut verhalten, der hat sich einen guten Ruf gemacht.
Stichwort DKIM, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Für unsere Hörer vielleicht ganz kurz, was ist DKIM überhaupt? Worüber reden wir da?
DKIM an sich ist total langweilig, es ist eine Methode, um auf einem Server auf ausgehende, und im meisten Fall will man das haben, auf ausgehende Nachrichten einen Signaturstempel anzubringen, und zwar auf die E-Mail. Diesen Signaturstempel bringst du aber jetzt nicht sichtbar irgendwo in der Nachricht selber an, sondern du bringst den Signaturstempel im Header der Nachricht an. Das ist wunderschön, weil das völlig transparent ist für alle Mailprogramme dieser Erde. Du fügst einfach einen weiteren Header hinzu, das kannst du vorwärts, rückwärts, sofort benutzen, man muss nichts updaten. Man fügt einfach einen Header hinzu, jeder kann das sofort tun. Und dieser Header beinhaltet eine Signatur. Und diese Signatur wurde erstellt über die E-Mail, und zwar über die beiden Teile der E-Mail, über den ganzen Header-Bereich oder ein bestimmter Header, den man sich ausgesucht hat, und über den Body der Nachricht. Und was du damit eigentlich machst, ist, du sagst, die Mail ist jetzt gerade hier vorbeigekommen und ich bezeuge mit meiner Signatur, dass sie jetzt genau in diesem Zustand ist. Und sobald jemand anfängt, die E-Mail zu verändern, stimmt die Signatur nicht mehr. Ja, sodass man sagen könnte, ups, da stimmt was nicht. Was du also machen kannst, ist, du kannst sagen, einerseits eine Identität etablieren, du kannst sagen, hallo, ich bin der, der diesen Stempel angebracht hat, das kann man später nachprüfen. Und das Zweite ist, du kannst sagen, dass eine Signatur auf dieser Nachricht ist, die Signatur unverändert. Und wenn jetzt zum Beispiel einer über einen langen Zeitraum hinweg Signaturen angebracht hat und immer sagen konnte, ja, und alle anderen nachvollziehen können, stimmt, die Identität kann ich nachprüfen, das ist der, der das macht, ja. Und die anderen gleichzeitig sagen können, ich kenne jetzt die Identität von dem Server und von dem kam lange Zeit überhaupt gar nichts, was irgendwie nur beanstandenswert wäre, könnte man sagen, gut, ja, der hat einen guten Ruf. Ja, so lässt sich das dann darauf anwenden. Also DKM ist an sich, für sich selber genommen, nur ein Teil der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. DKM ist die Möglichkeit, eine Signatur auf der Nachricht anzubringen. Was als nächster Schritt noch dazugehört, und da verstehen manche oft DKM nicht richtig und haben dann auch irgendwie so Sorgen, dass es irgendwie Unsinn wäre, ja. So FUS, also die Final Ultimate Spam Solution, wieder irgend so ein Unsinn, ja, jeder den Tag hat eine neue Idee, wie man Spam in den Griff kriegen könnte, ist DKM nicht. DKM schafft nur Identität. Was fehlt, ist der zweite Schritt dann dazu, du brauchst Reputation. Du musst also Reputation an die Identität binden.
Jetzt hast du ein paar Mal diese Signatur angesprochen.
Ja.
Wie wird die eigentlich generiert?
Also im Prinzip so, wie man das von allen anderen Krypto-Geschichten, Verschlüsselungsgeschichten kennt. Du würdest dir, wenn du jetzt auf irgendeinem Open-Source-System unterwegs bist, mit OpenSSL ein Zertifikat bauen. Das Zertifikat zerfällt dann in zwei Schlüsselteile. Einen Schlüsselteil gibst du deinem Server, der fängt sozusagen an, Nachrichten zu signieren. Und den anderen Schlüsselteil, den veröffentlichst du über DNS in dem Fall.
Also klassische Public Key Infrastructure, ja, wie wir sie von anderen Dingen her kennen. Dann haben wir jetzt mehrfach gesprochen über den Header, der ja als eines der Bestandteile diese Signatur enthält. Welche Header sollten denn in dieser Signatur drinstehen, beziehungsweise was gehört dann nicht hinein?
Schwieriges Thema. Ich habe es gerade vorhin mal versucht nachzusehen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also erfahrungsgemäß ist es so, es gibt natürlich immer ein paar Must-Header, die man auf jeden Fall signieren muss. Das ist jetzt reine Spekulation aus dem Bauch raus. Du wirst garantiert sagen müssen, von wem war das. Du wirst garantiert sagen müssen, du musst wahrscheinlich den ersten Received-Header mit signieren. Und dann fange ich schwimmen an. Da müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken.
Gut, dafür gibt es ja das RFC.
eine schöne Lektüre für lange Winterabende. Mal anderes Thema, Authentifizierung. Welche Authentifizierungsmethoden, weil das konnte ich auch nicht so ganz rausrecherchieren, werden denn von DKIM unterstützt?
Was verstehst du genau unter Authentifizierung in dem Moment?
Ja, ich dachte jetzt an Dinge wie beispielsweise Kerberos oder ähnliches.
Nicht in der Form. Also da geht's, es geht nicht um Authentifizierung in dem Sinne. Vielleicht geht es um hinter Authentication ID oder sowas mit dran in dem
ja, sowas, Recherchen. Ja, sowas mehr in der Richtung.
Also es geht nicht zwingend darum, jemanden zu authentifizieren, in dem Sinne, dass du eine Kerberos-Technologie hättest und dich irgendwo anmeldest und dann sozusagen authentifiziert bist und dann könnte man dich autorisieren. Ja. Mhm. Es geht eher darum, dass du, naja, in dem Sinne, dass du dich halt über ein Public-Key-Verfahren sozusagen authentifizierst, wenn du es so haben möchtest. Ja. Dass du sagst, ich habe deine Signatur, die habe ich angebracht und wenn jemand anders sozusagen sich den Public-Key besorgt, kann er sicherstellen, dass ich die richtige, dass ich tatsächlich der Inhaber der Identität bin. Ja. Also du kannst sozusagen über eine Public-Key-Infrastruktur eine Authentifizierung herbeiführen. Andere Methoden sind da momentan auch nicht vorgesehen.
Mhm. Gut. Was natürlich auch mal ganz interessant wäre, du hast es vorhin angesprochen, Fass. Es gibt ja Menschen, die den Ansatz verfolgen, sagen, ja, diese ganzen Signaturen sind letztlich doch unnütz, weil Spam-Mails werden auch signiert. Was würdest du diesen Leuten entgegnen?
Dass sie nur den einen Teil ansehen, nämlich genau nur diesen Teil der Signatur ansehen. Also klar, natürlich, ich kann Mr. Böse sein, ja, und kann als Mr. Böse Signaturen drauf anbringen. Und wenn dich das lang genug rumgesprochen hat, dann ist es super, weil dann weiß nämlich jeder, dass sich gerade Mr. Böse als Mr. Böse zu erkennen gegeben hat und dann lege ich Nachrichten von ihm ab. Also die Tatsache, dass da eine Signatur dran ist, besagt nichts über die Güte der Nachricht. Das ist, glaube ich, der Teil, den die meisten immer sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Ich kann nur mit DKIM nur Identität herstellen. Ich kann noch nichts darüber, keine Aussage darüber treffen, ob jetzt jemand gut oder schlecht ist. Das ist genau der Teil, wo ich immer sage, ja, macht bitte DKIM und macht es bitte bald, weil es dauert eine Zeit, bis ihr euch einen guten Ruf erarbeitet habt. Mhm. Also die Reputation, die man daran binden kann, ist das Wichtige. Weil im Prinzip kann ich mich heute auch hinstellen und kann sagen, ich bin der Mailserver von Radio Tux und dann als Radio Tux irgendwie unglaublichen Unsinn versenden. Ja, und dann werdet ihr wahrscheinlich unglaublich sauer und würdet euch auf die Suche machen, wer da so Unsinn macht. Ja. Wenn ihr DKIM-Header mit einsetzt, dann kann man das unterscheiden. Kann sagen, weil nur ihr seid diejenigen, die im Besitz des Signaturschlüssels seid. Hoffentlich. Ja. Mhm. Wenn eure Nachrichten mit eurer Signatur versehen ist, dann kann man sagen, ja, da ist eine Signatur von Radio Tux, die stimmt auch, das ist bestimmt in Ordnung. Der andere, der da irgendeinen anderen Unsinn behauptet, der macht keine Signatur, das war es nicht. Dazu gibt es übrigens noch eine Erweiterung von DKIM, die sogenannten Author Domain Signing Practices, wo man auch über DNS veröffentlichen kann, wie man denn eigentlich in seiner Domain mit DKIM-Signaturen verfährt. Also ob man sagt, ich signiere manchmal, ich signiere immer oder ich signiere immer und du musst, wenn eine Nachricht keine Signatur hat, sozusagen die Nachricht sozusagen verwerfen. Dass man so auch sozusagen eben eine Policy mit dranhängen kann. Mhm.
Dennoch treten ja immer wieder invalide Signaturen auf.
Ja.
Woran liegt das deiner Erfahrung nach?
Also mir fallen spontan zwei Gründe ein, warum etwas invalide sein kann. Das erste ist, bei der Verarbeitung ist irgendwas schiefgelaufen und deswegen hat die Signatur nicht richtig geklappt. Das zweite ist, die Signatur hat geklappt, aber im Nachhinein wurde die Nachricht verändert und deswegen stimmt die Signatur nicht mehr. Mhm. Ja. Der zweite Fall wäre der Fall, wo man sofort Alarm schlagen würde, was ist da? Ja, oder auch gleichzeitig sagen könnte, ja okay, das Dokument ist halt dann wertlos. Der erste Fall wäre der, wo man dann sich sein System anschauen müsste und sagen müsste, okay, was ist denn da schiefgelaufen? Also schiefgelaufen sein kann zum Beispiel, dass du die Nachricht zu einem viel zu frühen Zeitpunkt mit einer Signatur versehen hast und die Nachricht nachher noch durch irgendwelche Instanzen von Mailverarbeitung durchgelaufen sind, die selber wieder die Mail bearbeitet haben und dabei irgendwelche Bestandteile der Nachricht verändert haben. Ja, wo dann plötzlich sagt, ja, stimmt die Signatur nicht mehr. Klassiker wäre zum Beispiel, du machst eine Signatur, bevor die Mail an die Mailingliste geht, dann in der Mailingliste wird ein Footer angehängt von der Mailingliste und dann kommt die Mail raus und stimmt die Signatur nicht mehr. Mhm. Ja, da ist DKIM aber auch, es ist wirklich ein sehr umfangreiches RFC, DKIM ist auch so weit gegangen und gesagt, ja, dann macht mal eine zweite Signatur. Also man kann auch Signatur so in einem Stack aufeinandersetzen und die rückwärts dann auflösen.
Mhm. Taucht das denn auch zur Mailfilterung? Dass ich gewisse Mails von vornherein über DKIM rausfiltern kann?
Auf eine sehr abstrakte Art und Weise, ja. Wenn du es koppelst an diese ADSP, also Author Domain Signing Practices, die ich gerade vorher erwähnt habe, kannst du auf eine sehr rigide Art und Weise eine Mailfilterung betreiben, kannst sagen, da kommt eine Mail rein, ich habe nachgesehen, der Inhaber der Domain sagt, dass sie alle signieren und wenn keine Signatur ist, muss ich es wegwerfen und stellt fest, es ist keine Signatur, dann werfe ich es weg. Also jetzt keine Signatur, hätte aber eine sein müssen, rausschmeißen. Ja. Ja, du kannst natürlich dann, und dann geht es aber eher in lokale Policies, und jetzt nicht in starke Automatisierung hinein, sondern das, was du lokal dir ausdenkst, du kannst natürlich sagen, hör mal, ich habe bestimmte Kommunikationspartner, von denen weiß ich und mit denen ist auch vereinbart, dass wir immer signieren, wenn da was kommt und die Signatur stimmt, nicht töten. Ja. Oder, keine Ahnung, andere Flags setzen, wenn es in einem IMAP-Ordner ablegt, sagst, okay, hat eine Signatur, dann setzt du einen Flag drauf. Kommt drauf an, was man damit anfangen will. Also man kann mit DKIM durchaus ein bisschen programmlogisch vorgehen und sich sagen wir so, seine Sachen bauen. Ja.
Arbeitet DKIM eigentlich mit allen Mail-Servern zusammen oder gibt es da irgendwie mit dem einen oder anderen Probleme?
Also mir sind jetzt keine Mails aber bekannt, die Probleme hätten. Aber ich bin mir sicher, wenn man sucht, findet man garantiert bald den einen oder anderen. Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen man DKIM-Signaturen anbringen oder auch prüfen kann, also signieren oder verifizieren. Die eine klassische Methode, die ich ganz gerne benutze, weil ich so ein Freund bin von der Jugendphilosophie, ein kleines Werkzeug und das soll dann einen Job machen und dann pipet man weiter. Ich benutze in Zusammenarbeit mit Postfix, klar, Postfix kann aber nicht anders sein, ich mache mit Postfix zusammen Milter und nehme dazu den DKIM-Milter, der eigentlich vom Sendmail-Projekt ist, aber irgendwann hat ja Postfix auch das Milter-Protokoll mit implementiert und das ist ganz einfach. Jemand anders, der jetzt nicht auf Milter zugreifen könnte, könnte zum Beispiel den Amavis DNU als klar, über SMTP mit einbinden, kann sagen, ich schicke etwas, nehme das an, schicke das an meinen Mail-Server raus und dann geht es erst noch per SMTP durch den Amavis durch. Und der Amavis könnte dann sagen, okay, dann bringt der Amavis einfach an der Stelle einen Signatur-Header an. Also du kannst dich im Notfall auf die Protokolle zurückfallen lassen, SMTP, die dann jeder Mail-Server implementiert, wenn es nicht gerade im Mail-Server selber geht. Ich habe gehört, die sehen selber noch nicht, dass Exchange-Server das aber zum Beispiel auch kann, um jetzt mal einen zu nennen, wo man, den man klassischerweise als bösen Kandidaten aufführen würde, der kann das meines Wissens.
Wenn ich jetzt meinen Mail-Server DKIM implementieren möchte, worauf muss ich achten, wo gibt es erfahrungsgemäß Fallstricke?
Also ein Fallstrick, und das ist eigentlich der größte, der mir bekannt ist, den habe ich vorher schon genannt, nämlich der Fallstrick, dass du an der falschen Stelle die Signatur anbringst. Ja. Also mein Credo ist wirklich, guck dir den letztmöglichen Zeitpunkt an, wo du die Signatur anbringen kannst und dann hau den Stempel drauf, aber nicht vorher. So dass du vorher alle Freiheiten hast, in deinem Mailsystem irgendwie was zu verändern, was dran zu hauen, also was auch immer man irgendwie in einer Art und Weise modifizieren wollte. Und erst ganz am Schluss sozusagen draufgehen und dann die Signaturstempel anhauen. Wenn du dir überlegst, welche Header du signieren möchtest, dann bleib mal relativ konservativ und denk dir jetzt nicht irgendwelche Header aus, die andere Mail, die bestimmte Mailprogramme vielleicht gar nicht mit anfügen. Ja, nicht, dass dann irgendwie das Signaturprogramm sich beschwert, dass ein bestimmter zu erwartender Header nicht da war, es ihn nicht signieren konnte und deswegen keine Signatur anbringt. Ja, also da einfach irgendwie beim Minimalsatz bleiben, das reicht auch wirklich ganz gut aus. Was man auch machen sollte, ist, man kann bestimmte Signatur-Policies mit angeben. Das heißt, man kann beim Signieren sagen, hör mal, ich habe auf den Header-Bereich eine Signatur angebracht, aber weil ich weiß, das RFC gestattet ist, weil ich weiß, dass irgendwelche Mail-Server, die Mail zwischendrin in die Hand kriegen, die Header oben neu ordnen dürfen. Also das heißt ordnen, ein bisschen umsortieren, nicht umsortieren ist falsch, etwas umformatieren dürfen. Das heißt, sie dürften ein bisschen anstatt zwei Zeichen Whitespace, vier Zeilen Whitespace einfügen, wenn ihr das wollen. Ja. Da kannst du als Policy sagen, hör mal, wenn das vorbeikommt, dann guck das mal bitte ganz entspannt, relaxed ist deine Policy-Name, mach das bitte, schau das relaxed an, ja. Also so kleine Herschiebereien, das ist jetzt nicht wirklich gleich als Bruch der Signatur zu betrachten. Da fahre ich auch im Header-Bereich relaxed, weil ich einfach weiß, dass irgendwelche Mailprogramme zwischen noch mal reingrätschen. Dürfen die auch, stört mich nicht. Ja. Was das Verifizieren jetzt angeht, sprich dann also den anderen Teil, wenn ich Mails bekomme und mir anschauen möchte, habe ich dann was Ordentliches, ist natürlich auch den frühestmöglichen Zeitpunkt zu wählen und sagen, ich gucke mir das so früh wie möglich an. Nicht, dass meine Mailsysteme aus irgendeinem Grund die Signatur zerbrechen. Ja, also sozusagen beim Eintritt ins Mailsystem und beim Verlassen des Mailsystems signieren bzw. verifizieren.
Gut, letzte Frage, Patrick. Welche Erwartungen hast du für die Zukunft an DKIM? Wo siehst du die Entwicklung? Wo wird es hingehen, deiner Meinung nach?
Also im Prinzip, wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die Idee mit dem Vortrag, dass wir uns in einer Anti-Spam-Steinzeit befinden, im Prinzip wünsche ich mir, und den Wunsch hätte ich auch mich selbst, dass ich da irgendwie kreativ genug bin, mir solche tollen Sachen einfallen. Ich wünsche mir, dass vielen Leuten noch Dinge einfallen, die man damit machen kann. Also was wir jetzt haben, ist eine Methode, mit der man die Identität erstellen kann. Ja. Was kann man alles mit Identität machen? Man kann Reputation davon ableiten. Was kann man noch alles damit machen? Also wir haben einen richtigen Schritt nach vorne und kann jetzt sagen, jetzt kann man lauter Positivmerkmale reinbringen. Ja, einen höheren Trust einräumen, bestimmte Regeln davon ableiten, programmatisch vorgehen, wie du schon gesagt hast. Ich wünsche mir, dass Reputation noch stärker Verbreitung findet. Findet es übrigens auch schon, also um mal ganz gerade, um mal kurz abzuschweifen am Schluss hier. In der Virenbekämpfung ist es schon lange absehbar, dass es nicht mehr möglich ist, irgendwie Viren nur deshalb zu erkennen, weil man irgendwelche großen Pattern-Files hat, weil die Pattern so viele werden. Ja, du musst ja im Prinzip von der Geburtsstunde des ersten Virus bis zum aktuellsten Virus eine riesen Datei haben, wo lauter Kennmerkmale drinnen sind. Ja. Das geht irgendwann nicht mehr. Also braucht man andere Methoden und da setzen die Antivirenhersteller auch auf Reputation. Ja, die sagen, wenn diese Software, wenn diese Echse von einem Hersteller kommt, der eine gute Reputation hat, dann rechne ich das mal sozusagen als Merkmal, dass es eher nicht ein Virus ist an. Da ist, glaube ich, viel unterwegs. Also Reputation, DKM, ist ein gutes Paar.
Diese klugen Köpfe, die jetzt hoffentlich in der Zukunft gute Ideen haben, und DKIM unterstützen möchten. Wie können die sich engagieren? Wie können die an dich herantreten?
Ja, also das Einfachste ist natürlich eine E-Mail schreiben. Ja, ich hab einen Mail-Server, der ist auch nicht zu böse konfiguriert. Also da kommt man auch normal durch. Einfach an p@stateofmind.de schreiben. Wer sich mit Postfix beschäftigt, kann sich gern auf der Postfix-Mailliste bei depostfix.org mit anmelden. Mit dazukommen, da findest du ein offenes Forum für Leute, die sich gut auskennen und die gerne über Mail reden an sich.
Ja, wollen wir hoffen, dass sich da viele melden. Patrick, dir erstmal schönen Dank fürs Kommen und fürs Interview.
Ja, gerne.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
Ja.
Und wünsche noch viel Spaß beim FFG.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, das war's vom Frühjahrsfachgespräch der German Unix User Group aus Köln. Das nächste Frühjahrsfachgespräch findet vom 22. bis 25.3. in Weimar an der Bauhaus-Universität statt. Die Musik diesmal ausgesucht hat Tobias Scholze, Redaktion Ingo Ebel und am Mikrofon verabschiedet sich Uli Klemann. Ich fahre jetzt zum Linux-Tag, bin anschließend auf dem Zarafa Summer Camp, von wo ich dann auch nochmals berichten werde. Also bis denn, wir hören uns.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Like.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent.
Fairtrade Software.